HR3,
der Gast des Tages,
Hinnerk Polenski, Zen-Meister und Meditationslehrer.
Genau, und Zen ist ja eigentlich kein exotisches Phänomen mehr, was nur noch in einsamen Klöstern gelebt und gelehrt wird. Immer mehr Menschen, auch hier in der westlichen Welt, praktizieren Zen. Und von daher freue ich mich natürlich, dass ich einen richtigen Zen-Meister heute hier habe, der uns vielleicht den Weg zeigt des unabhängigen Herzens. Guten Morgen, Hinnerk Polenski.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. In Japan würde man sagen, Ohayo Sogamasu.
Ohayo Sogamasu. Ohayo würde ich jetzt eher Richtung Amerika schicken, aber das ist ein japanischer Gruß.
Ja, ich habe mir es auch so gemerkt. Ich habe gesagt, Ohayo in Ohayo und dann ein Maß, also ein Maß Bier. So habe ich mir das dann gemerkt.
Ohayo ein Maß.
Ohayo Sogamasu.
Also Sie merken schon, liebe HR3-Hörer, mein heutiger Gast, Hinnerk Polenski, spricht wahrscheinlich fließend Japanisch.
Nein. Das ist nur so zum Einkaufen und im Flugzeug vergesse ich es dann wieder.
Ach, Sie sind wahrscheinlich ein sehr bescheidener Mann.
Oh, du so.
Ich glaube, Sie kommen schon weiter als nur ein bisschen Einkauf. Es gibt ja Gäste, da ist man ein bisschen aufgeregt und es gibt Gäste, auf die freut man sich wahnsinnig. Und ich bin froh, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Dankeschön, das ist...
Wir beide werden ein bisschen eintauchen in die Welt des Zen. Ne?
Hi.
Hi. Okay, heißt glaube ich ja.
Das heißt immer ja. Hm.
Also wer sich mit Zen-Meditation beschäftigt, was erhält dieser Mensch?
Zen ist der Weg zum Wesentlichen. Es sind drei Schritte. Das eine ist das Leerwerden aus dem chaotischen, leidvollen Alltag, dem Chaos um mich herum, den Gedanken in mir und außerhalb die Dinge. Einfach ein Stillwerden und aus der Stille heraus ist schon ein sehr schöner Weg, aber irgendwo in dieser Stille gibt es dann eine Berührung mit Herz, mit Erdung, mit Kraft und Energie und dann entsteht Friede.
Kann man das eigentlich übersetzen, dieses Zen? Gibt es dafür einen deutschen Begriff?
Ja, man könnte sagen, es ist Meditation. Das kommt von dem Sanskritwort Dhyana und Dhyana heißt Meditation.
Nun kann ich mir vorstellen, wenn Sie Begriffe nennen wie zur Ruhe kommen, Stille, ein bisschen, ja, alles mal runterfahren, nenne ich es jetzt mal so alltagstauglich, was um uns herum uns beeinflusst, auf uns wirkt, das vielen auch ein bisschen Angst machen könnte.
Na, also ich glaube, dass die Welt, in der wir uns befinden, einem Angst machen kann, wenn man die Nachrichten guckt. Und man weiß ja gar nicht mehr, wo geht das hin, nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, berufliche Ängste vielleicht, Krisen und so weiter. Und Zen versucht uns einen Weg zu zeigen, eine innere Orientierung zu finden. Das ist nicht nur der Weg, sich zu entspannen und so ein bisschen ruhig oder so, sondern es geht auch um Kraft. Mhm. Es geht um eine innere Mitte und zu fragen, wie gehe ich denn meinen Weg in dieser Welt? Was unterstützt mich dabei? Und Zen unterstützt mich. Das ist nicht ein inhaltlicher Weg, sondern ein Weg, der den Menschen unterstützt, einen heilsamen Weg in seiner Welt mit Familie, Beruf zu gehen.
Also das heißt, sich von den Dingen, die uns umgeben, die uns auch bereichern, die wir ja auch lieben, unseren Beruf und die Familie, im besten Falle natürlich, das nicht jetzt auszuschließen, sondern das zu integrieren, ein sehr individueller Weg. Und auf den begeben wir uns heute im Laufe der Sendung. Vielleicht können Sie noch ein bisschen uns erzählen, Zen, das vermuten wahrscheinlich die meisten, kommt ja aus dem asiatischen Raum, aber wer hat denn Zen zuerst praktiziert?
Chakyamuni Buddha selbst. Buddha ist der Begründer zweier Richtungen. Einerseits eine Religion, die man Buddhismus nennt. Und auf der anderen Seite ist er ein Lehrer eines Übungsweges, in dem es nicht um Religion geht. Und einer dieser Übungswege ist das Zen.
Aber es gibt ja Buddhismus und es gibt Zen-Buddhismus. Also ein Unterschied.
Ja, das eine ist eine Religion. Da ist das Vorbild der Buddha außerhalb von mir. Das heißt, ich als Mensch habe einen Glaube, der außerhalb von mir ist, der für mich Orientierung bietet, so wie in Religion. Im Zen ist das nicht der Fall, sondern ich kann Christ sein, ich kann Jude sein, ich kann Buddhist sein und ich gehe meinen Weg, um die Potenziale, die in mir sind, weiterhin zu öffnen.
Das heißt, Zen hat keine religiöse Verknüpfung, kein Anknüpfungspunkt.
Es hat eine traditionelle Verknüpfung natürlich im Buddhismus und Zen-Buddhismus, aber nicht eben im Sinne einer Religion als Glaube. Das ist eine historische Verbindung.
Was erwarten Sie sich denn heute von der Sendung?
Ach.
Weil Sie sprechen ja so viel über Meditieren, über Zen. Von daher frage ich jetzt mal andersrum, was erwarten Sie denn?
Ach, ich hätte eigentlich einen Wunsch. Und der Wunsch ist der, dass die Menschen, die diese Sendung hören, vielleicht eine Idee bekommen, dass es in jedem von uns eine tiefe Kraft gibt. Und auch ein Herz, das man zulassen kann und das durchaus in dieser Welt bestehen kann.
Na, dann folgen wir gleich mal unserem Wegen des Herzens. Ich glaube, das wird ganz spannend. Auf jeden Fall haben Sie ja schon mal so eine richtig schnurrige Radiostimme. Das ist schon mal klar, Herr Polenski. Bis gleich. Ja, Zen-Meister Hinak Polenski ist unser Gast des Tages heute und Sie hatten gerade das Herz angesprochen als einen wesentlichen Punkt im Zen. Müssen wir denn das Herz wieder neu entdecken oder was ist los mit unserem Herz?
Naja, in unserer Kultur ist ja Herz so wie Herzchen oder im Fernsehen ja Romantik und dies und das. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist das ja eher Schwäche oder weiblich oder... Es ist ja nicht ein Attribut für meinetwegen jemand, der sich in der Welt durchsetzen will, zu sagen, das tue ich mit Herz. Und Zen zeigt, dass Herz die größte Tugend oder beziehungsweise die größte Fähigkeit, unser schönstes Erbe ist, was wir als Menschen hier in diese Welt mitbekommen haben.
Und wann haben wir das verloren, unser Herz zu spüren?
Wir haben es verloren in dem Moment, wie der Kopf gesagt hat, ich bin das Denken. Und das Denken, das bin ich. Und außer diesem Denken gibt's nichts. So. Ja, das ist so wie so ein Handwerker, der hat einen Hammer in der Hand, hämmert und warum, nicht schlimm. Aber irgendwann redet der Hammer zu ihm und sagt, pass mal auf, ab heute bin ich du. So. Und ich bin der Chef. Das Denken ist ein wunderbares Instrument, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe und überlege, kaufe ich jetzt Haarmilch oder frische Milch oder Biomilch. Es ist ein Instrument und ein wichtiges Instrument, wenn es sich in Richtung Verstand und Vernunft bewegt. Aber wenn dieses Denken uns determiniert, wenn nur noch Denken da ist, verbunden mit Gefühlen, und wenn wir mal schauen, dann kommt mal so ein kleiner Moment der Stille, ja, da ist ja gar keine Stille. Das denkt ja die ganze Zeit. Und jeder Zuschauer kann gerne mal den Versuch machen, vielleicht auch nach der Sendung einfach mal so zu sitzen und zu festzustellen, also das ist ja ganz schwer, nicht zu denken.
Wann haben Sie denn das erste Mal gespürt oder hatten das erste Mal Berührung mit Meditation?
Naja, bevor man mit Meditation zu tun hat, gibt es etwas, was davor liegt. Das ist die Sehnsucht. Und ich war 6 Jahre alt, als ich das erste Mal ein Gefühl dafür bekam. Dass
sechs?
Es sechs. Aha. Ich habe mit meiner Schwester draußen gespielt. Das war so ein Frühling, es war noch recht kalt, aber die Sonne schien. Auf einmal hatte ich so eine Dimension von etwas anderem. Ein tiefes Gefühl von Zuhause sein, obwohl ich mitten auf der Straße war. Das hat mich tief berührt und mein ganzes Leben dann immer wieder geguckt, erstmal mit naiven Kinderaugen und dann 13 und 14 dachte ich, naja, da habe ich mal gehört, was gibt wie Buddhismus. Und mit 17 habe ich festgestellt, es gibt Übungswege und ich habe dann mit Yoga und mit Zen parallel angefangen.
Aber wenn man jetzt so in dem Alter ist, wo die meisten vielleicht mit dem Abi dann beginnen, ein Studium und den Eltern sagen, so ihr Lieben, das war bis hierhin ja alles ganz nett, ich möchte jetzt Zen-Meister werden, kann ich mir vorstellen, dass das erstmal zu Irritationen in der Familie und am Frühstückstisch führt. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert oder haben Sie erst eine ganz klassische, ganz andere Ausbildung auch absolviert?
Also ich habe mir mit 17 schon vorgenommen, einen Weg zu finden, eine Antwort zu finden auf das, was mich berührt. Und das war schon am Frühstückstisch. Aber ich hatte das Glück, dass mein Vater, der Lehrer war, nach Hause kam. Und wenn ich fragte, gibt es Essen? Dann sagte meine Mutter immer, nein, dein Vater steht noch auf dem Kopf. Das heißt, diese Yoga-Tradition war in unserer Familie. Mein Großvater hat Chinesisch gelernt. Und so war das schon okay, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und mit 17 sehr intensiv angefangen habe zu üben. Und heutzutage sind es gerade junge Leute, die sich diese Frage stellen? Gut, das haben junge Leute immer getan, gesagt, was soll dieser Scheiß?
Das ist ja auch Teil der Pubertät des Erwachsenwerdens, dass
man alles Weisheit
hinterfragt.
Ja, Pubertät ist nämlich die Frage.
Ich dachte, das ist eine Störung des Hirns.
Das sagen wir Erwachsenen. Ja, aber im Prinzip, das Kind wird zum Jugendlichen und dann kommt sozusagen die Gesellschaft und sagt, du musst jetzt in diese Maschine rein, in dieses Hamsterrad. Und dann sagt etwas in diesem Jugendlichen, das will ich nicht. Und das äußert sich dann natürlich für die Menschen, die Kinder haben, sehr unangenehm. Aber ganz tief dahinter steckt ein Zweifel und eine Sehnsucht. Und bei jungen Menschen ist das noch viel, viel offener.
Und die dann irgendwann im Hamsterrad sind, die spüren dann irgendwann genau dieses, was Sie vorhin beschrieben haben. Diese Unzufriedenheit, dieses nicht mehr bei sich sein.
Sie spüren Midlife-Crisis, sie spüren Burnout, sie spüren Krankheit und Krise. Wir haben sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die zurzeit einfach nicht mehr können. Und in dem Moment wird aus der Krise natürlich auch ein Weg, wo ich sage, was mache ich hier eigentlich?
Sind Sie frei von all dem?
Nein, ich bin ein Mensch. Und wir Menschen in erster Linie durch Schwäche, durch Grenzen. Das macht uns Mensch aus. Und die Meisterschaft besteht genau darin, in diesem Schwachsein, in dieser Begrenztsein, genau einen Weg zu finden, der zutiefst in Frieden ist. Also beides ist immer gleichzeitig da.
Nun sind Sie mittlerweile ein respektabler Zen-Krieger. So ist ja Ihr Samurai-Name.
Oh, so.
Ja? Thiobo. Ja, spreche ich das richtig aus? Ist Ihr buddhistischer Name?
Ja. Hai.
Genau.
Ja.
Sind Zen-Meister. Ist denn Ihre Ausbildung zu einem ganz bestimmten Punkt auch abgeschlossen oder ist das eine Reise, die ein Leben lang dauert?
Mein Lehrer sagt immer, continue forever. Es ist ein Weg am Anfang für mich selbst. Wer bin ich? Und dann spüre ich, dass ich etwas öffne. Glück, Freude, Herz. Und in dem Moment spüre ich gleichzeitig, dass dieser Weg nicht nur für mich ist. Und in dem Moment entsteht die eigentlich tiefere Idee des Zen, nämlich anderen Menschen zu dienen. Darum geht es. Im gleichen Maße den Weg selber weiterzugehen, der genauso weiter, immer weiter wächst wie das Leben selbst, das nie endet. Und im gleichen Maße den Menschen zu dienen, denen es ein Anliegen ist, ebenfalls diese Stille, diesen Frieden und diese Herzweisheit kennenzulernen.
Und unsere Reise ist auch noch nicht zu Ende. Wir sind gleich wieder da, zusammen im Gespräch nach den Verkehrsmeldungen. Bis gleich. Hi, ich melde mich jetzt wieder mit Hi, Herr Polenski. Ist das richtig oder sagt man das nur, wenn man sich verabschiedet?
Hi heißt eigentlich ja. Das heißt auch, wenn ein Japaner zu einem anderen sagt, schenkst du mir deine Geldbörse, sagt man auch Hi. Aber das heißt nicht, dass man das tut, sondern ja, ich habe Sie verstanden, was Sie wollen.
Ah, okay. Träumen Sie eigentlich auf Deutsch oder auf Japanisch?
Ich kann gar nicht Japanisch wirklich. Also ich kann nur so, naja, wie ein Spanischurlauber dann so irgendwas kann oder so, wie man sagt, je voudrais avoir un pernod. In Paris, ja.
Nun sprechen wir heute an diesem Sonntag miteinander und Sie haben jetzt aber gerade eine intensive Phase des Rohatsu hinter sich.
Ja.
Was ist das?
Es ist eine Übungszeit von 7 Tagen, die zurückgeht auf das Vorbild Shakyamuni Buddha, also selbst, der irgendwann gesagt hat für sich, ich sage das mal modern, was ist die Essenz von Leben und wie überwinde ich Leiden? Und was ist tiefes Glück und was ist Unabhängigkeit? Was ist wirkliche Freiheit? Und er hat sich in einem wunderschönen Baum gesetzt und gesagt, ich bleibe jetzt hier so lange sitzen, bis ich eine Idee, eine Antwort finde. 7 Tage lang, 7 Nächte lang.
Ohne Schlafen,
ohne Schlafen, ohne Essen, ohne Aufstehen.
Das haben Sie jetzt gerade getan, 7 Tage lang. Sind Sie der erste Mensch wieder, mit dem Sie sprechen?
Oh ja. Also das ist vielleicht eine schöne Frage, um auch zu klären. Es gibt einen Unterschied zwischen Japan und Europa. In Japan ist es definitiv so, dass Rohatsu findet meistens 1. Dezember bis 7. statt. Wir haben dieses einmal im Dezember und einmal im Januar. Und dort ist es so, man schläft nicht, man isst zwar kleine Pausen, aber man ist unendlich bemüht, mit dem Aufbringen aller Kräfte diesen gleichen Punkt zu spüren, zu verwirklichen. In Europa versuchen wir eine Form zu finden, die für Europäer passt. Aber dennoch ist dieses auch hier ein fortgeschrittenes Training.
Und worin liegt der Unterschied dann tatsächlich? Ist in den Alltag zu integrieren, wenn Sie sagen, das ist in Japan im asiatischen Raum selbstverständlich, sich diese Auszeit für sich ja auch zu schenken, um sich zu spüren?
Also der Unterschied zwischen Japan und Europa ist sicherlich, dass in Japan Traditionen noch zusätzlich zum Zen sind, wie Konfuzianismus oder Shintoismus, die mit unserer Kultur relativ wenig zu tun haben. Die Kunst besteht darin, zu gucken, was ist die Essenz des Zen, also der Herzgeist, welche Formen, welche Übungen sind sinnvoll und welche nicht. Und so ist es so, dass in Japan eine für uns Europäer, ich sage das mal vielleicht etwas despektierlich, eine überzogene Strenge existiert. Ein solches Training in Japan von 7 Tagen findet in einem Raum statt, der keine Fenster hat. Das heißt, wir haben Temperaturen unter Umständen, wie wir jetzt draußen haben, und man ist in einem Raum, der die gleichen hat. Und man schläft und man übt in diesem Raum. Und das ist eine außergewöhnliche Härte, abgesehen davon, dass man nicht schläft.
Ja. Obwohl ja auch gesagt wird, ein guter Zen-Meister, der Sie ja sind, hat die 2 Seiten, die Güte einer Mutter und die Strenge eines Samurais.
Hi. So. Die Güte ist aber der entscheidende Punkt hier in Europa.
Also doch die Heizung aufdrehen,
ja,
bei uns
so ist
in Europa,
das.
Oder?
Sie haben genau recht. Das heißt, Wir üben auch bei einer Temperatur von 17 Grad und nicht bei minus 3. Wir haben in unserer Kultur sehr viel Strenge gehabt. Disziplin ist nicht ein Punkt, den man nach Deutschland importieren muss. Oder gut, die Übung ist trotzdem eine gewisse Strenge, aber nur so weit der Mensch, der übt, es einsieht, es versteht. Das heißt, das Daishin-Zen unterscheidet sich vom japanischen Zen dadurch, dass jeder den Weg so geht, wie es seine eigene Grenze ist.
Wer kommt denn dann zu dieser Übung?
Nun gut, auf einem Rohatsu sind es Fortgeschrittene und generell zum Zen sind es Menschen, die in dieser Welt entweder, wie ich schon erwähnte, eine Sehnsucht spüren, die nicht in Büchern beantwortet wird und auch nicht in Religionen, und sagt, gibt es in mir etwas Unbedingtes? Oder was ist eigentlich Glück? Ist Glück Zuckerwatte und Popstar und tralala? Und wenn ich verliebt bin, ist das toll, dann bin ich glücklich und dann verlässt mich meine Freundin oder Freund. Und in dem Moment bricht die Welt zusammen. Ist das Glück? Oder gibt es in mir etwas ganz Tiefes? Mhm. Oder Menschen, die in einer Krise sind, wie ich schon erwähnte, die damit zu tun haben, dass sie in psychische Dimensionen kommen, wo sie sagen, ich zweifle an allem.
Und dieses zu sich kommen und sich auf diese Reise zu sich selbst zu begeben, das hilft manchmal mehr, würden Sie sagen, als alle anderen Aktivitäten? Das führt nicht zum Glück?
Ein Professor schrieb mal ein Buch, ein Lexikon, und kam über den Buchstaben Z an. Z wie Zen. Und besuchte einen Zen-Meister und wollte ihn dazu befragen. Der Zen-Meister reichte ihm eine Schale Tee, alter, kalter Tee. Dann nahm er eine Kanne mit frischem, wunderbaren Tee und goss diesen heißen Tee in diese volle Schale, die darauf überlief, auf die Tatami-Matten, vollkommen überquoll. Und selbst als Japaner verlor der Professor seine Haltung und sagte, was machen Sie denn da? Da sagte der Meister, in eine volle Tasse Tee kann man keinen neuen Tee gießen. Das heißt, der Aktivismus um uns herum hat ja eine Ursache. Diese Ursache ist in mir selber. Die Welt da draußen ist nicht chaotisch aktiv und hektisch und chaotisch, sondern ich bin in mir, in meinem Denken, verstrickt von Hölzchen auf Stöckchen. Dieses Chaos wirbelt in meinem Kopf. Und das Denken hat sich in unserer Zivilisation, ursprünglich ein wunderbarer Ansatz, so selbstständig gemacht, dass am Ende dabei nur noch Leiden rauskommt. Wir sind nicht glücklich, sondern wir denken Glück.
Und Zen ist ein Weg, praktisch dieses Denken und den Kopf ein bisschen zu beruhigen. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast des Tages sind, Hinak Polenski. Mit meinem Gast des Tages heute Zen-Meister Hinak Polenski, der lange als Unternehmensberater tätig war, bevor er sich dann ganz dem Zen gewidmet hat. Und Herr Polenski, Sie klingen so unglaublich ruhig, Sie wirken so unglaublich ruhig. Und das liegt, glaube ich, vor allen Dingen an Ihrer Stimme. War die schon immer so schnurrend und so? Waren Sie auch schon immer so ausgeglichen?
Nein.
Nein?
Nein. Als Kind war ich doch recht hektisch und chaotisch und ich glaube nicht leicht für meine Eltern und als Jugendlicher erschreckenderweise auch nicht leicht für meine Umgebung.
Aber man braucht ja auch Ruhe und Gelassenheit, auf jeden Fall Sitzfleisch, um ein Buch zu schreiben. Das haben Sie gerade getan. Es
Ja.
heißt, hör auf zu denken, sei einfach glücklich. Wenn das mal so einfach wäre.
Ja, es ist eine schöne Geschichte. Und zwar, ich habe vorweg ein Buch geschrieben, das hieß Die Linie im Chaos für Führungskräfte, Verantwortungsträger. Und da kam eine Freundin, eine Journalistin und Ulrike Wischer und sagte, dein Buch ist super toll, aber das kauft keine Sau. Das ist schwer verständlich.
Aha.
Und dann kam die Idee, gemeinsam ein Buch zu machen, das jeder verstehen kann. Jeder, der nur eine kleine Idee, eine kleine Frage hat zum Thema Glück und so, warum geht es da eigentlich? Und auch an Jugendliche sich wenden.
Sie sagen ja auch gerade, für diejenigen, die das Gefühl haben, nach Hause zu wollen
ja.
und jetzt bereit sind, den Weg dorthin auch zu gehen.
Richtig.
Und immer wieder taucht auf, das sieht man auch, wenn man sie googelt, ja, und sich diese Einspielfilme von ihnen anschaut, immer wieder auch diese, sich hinzusetzen und einfach nur zu hören, anzuhalten, sich zu setzen und einfach zu schauen, was passiert hier um mich herum. Das ist auch wie so ein roter Faden, der sich durch das Buch zieht.
Die einzige Möglichkeit, einen Kontakt zu sich zu bekommen, ist erstmal in Stille zu gehen. Zen ist unendlich einfach. Es sind zwei Dinge. Das erste ist die Stille und das zweite ist die Kraft. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wenn ich sie aushalte, wenn ich diese Stille übe, was am Anfang nicht leicht ist, das gebe ich gerne zu, dann lichtet sich diese Wolkendecke und es schimmert hier und dort etwas Helles, das mich berührt. Ja, meine Sehnsucht verstärkt und aus der Sehnsucht wird mehr und mehr ein Weg. Ich erkenne, unglaublich, das bin ich.
Und wie verändere ich mich da mit meinem Leben und meinem Alltag hier in dieser Welt, in diesem, mit meinem Job, mit den Kindern, mit der Familie, mit dem Parkplatz, den ich nicht bekomme? Mit
genau. Habe ich auch gerade gesucht, Parkplatz im Schnee. Es ist unsere Welt. Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich ein Haus, ich sehe einen Menschen, ich sehe eine Teetasse. Und diese Dinge sind nicht so, wie sie sind, sondern da ist eine lange Geschichte. Als Kindheit habe ich ja Hakobutten-Tee getrunken, da habe ich mir die Zunge verbrannt und so weiter und so fort. Und so ist alles, was wir sehen, im gewissen Rahmen belastet. Und wenn ich lerne, die Stille und die Kraft in mir zuzulassen, in den Ursprung zu kommen und Ruhe zu werden, dann verändert sich meine Welt. Zen ist nicht ein Weg, wo ich mich verändere, so, darum geht's gar nicht, sondern es ist der zu werden, der ich bin und daraus die Welt so zu erleben, wie sie ursprünglich eigentlich ist. Das heißt, Frieden in mir wird mehr und mehr zu Frieden außerhalb.
Das heißt, man beschenkt sich selbst und kann dadurch auch andere beschenken.
So ist es.
Was muss man denn überwinden, um dieses Glück zu finden? Denn Sie sagen ja auch, folge dem Weg deines Herzens, also ganz klar bei sich anzukommen. Ist das der erste Schritt dessen, was Sie nochmal beschrieben haben, oder kann man noch etwas anderes nennen?
Also, was man überwindet, ist der innere Schweinehund.
Ach komm, ja. bei Ihnen hat man nicht einmal das Gefühl, dass Sie sagen, oh, heute wieder auf die Tatami-Matte. Haben Sie nicht auch mal keine Lust zu meditieren?
Na klar, ich habe alle Gefühle, die es eben gibt. Der innere Schweinehund, es geht gar nicht darum, dass er einen vom Meditieren abbringt. Er bringt uns ab von Dingen, die heilsam sind, und bringt uns zu Dingen, die nicht heilsam sind. Wenn ich auf der Couch sitze und mir irgendeine Fernsehsendung reindröhne, dazu zwei Bierknalle und Chips esse, dann ist es mal lustig. Wenn das aber ein Dauerzustand ist, wissen alle, und auch der, der es tut, das ist nicht gut. Das heißt, Zen ist jetzt nicht der Punkt, dass es gut ist, Zen zu machen, sondern Zen zeigt uns noch stärker, was für uns heilsam ist oder nicht, und gibt uns die Kraft, vielleicht zum Sport zu gehen, statt noch eine Flasche Bier zu trinken oder einfach mal jemanden anzurufen, den wir lieben und schätzen, statt den Fernseher anzuschalten.
Nun sind Sie ja jemand, der auf diesem Weg schon ein ganzes Stück vorangekommen ist. Was sind für Sie denn Momente des Glücks?
Tiefe Stille.
Und können Sie sich vorstellen, dass Stille auch Menschen Angst macht?
Natürlich. Das Ego mit dem Wahnsinn in seinem Kopf hat sich ganz gemütlich gemacht. Und das ist eben der Widersacher. Der erklärt uns, ja, du bist unglücklich und das ist so und so. Und das darfst du nicht und dieses nicht. Und geliebt wirst du nur, wenn du leistest und so weiter. Also so Geschichtchen, bei jedem anders. Und in dem Moment, wie wir das angehen, meldet sich dieses System, ja, das ich als Widersacher bezeichne. Und da kommt der Körper noch zu, sagt, ich will jetzt nicht abnehmen, wieso dann überhaupt? Und diese Geschichte sagt, nein, nein, nein. Und in dem Maße, ich in einer Krise bin und durch die Krise aber auch immer hektischer werde, klassisches Burnout-Syndrom, umso dichter ich am Burnout komme, umso mehr fällt es Menschen überhaupt schwer, einen Moment in Stille zu kommen.
Aber wenn Sie genau das sagen, in dem neuen Buch Hör auf zu denken, dann kommt man ja an diesen Punkt der Stille. Kann das dann sein, dass die eigene Krise erstmal größer wird, bevor dann vielleicht das Glück ein Stückchen näher kommt?
Das kann passieren, wenn wir die falsche Übung nehmen. Das heißt, wenn ich spüre, dass ein Mensch an so einem Punkt ist, dann gehe ich nicht erst in die Stille, sondern ich gehe erst mit ihm in die Kraft. Ich gebe ihm Energie, ich zeige ihm, wie er Energie in sich öffnet und diese erdet. Dann findet er in sich, in seiner Körperlichkeit, in seiner Psyche, das nennt man Leib sozusagen, der Körper, den man hat, der Leib, der man ist, spüre ich einen Fixpunkt. Gerade bei Menschen, die, sagen wir mal, zu Depressionen neigen oder schwer krank sind, kann dieses...
Und der ist bei Ihnen an der gleichen Stelle wie bei mir?
Ja, der liegt unter dem Bauchnabel, da ist das Kraftzentrum. Und das zu üben, das ist der Punkt. Und erst dann gehe ich in Stille, denn dann gehe ich in Richtung Herz.
Also dann jetzt mal viel Spaß bei der Suche nach dem eigenen Energiepunkt und diesem Kraftzentrum. Und wer bei Ihnen die Stille sucht, wer vielleicht auch zu den Seminaren kommt, das besprechen wir gleich. Und natürlich bieten Sie auch Zen-Seminare an. Sie lernen die Dashin-Zen-Linie. Und wer mit Zen beginnt, der begegnet Menschen, die dunkel gekleidet auf Kissen oder Bänkchen auf dem Boden hockt. Wer kommt denn zu Ihnen? Sind das hauptsächlich Führungskräfte?
Ich nenne es nicht Führungskräfte, ich nenne es Verantwortungsträger. Und das ist schon jemand, ein Kindergärtner, es ist eine Ärztin, es sind Führungskräfte. Das sind Menschen, die eine große Neugier spüren, Herausforderungen und Fragen haben oder eben an eine Krise kommen. Ich nenne es mal ein Beispiel der letzten zwei Jahre. Meinetwegen Manager sagen, ein Teil sagt, wow, die Krise ist vorbei, jetzt machen wir weiter, doller und schlimmer, mit denen habe ich wenig zu tun. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die sagt, ich mache weiter, aber ich kann nicht mehr. Und die dritte Gruppe sagt, ich möchte aussteigen. und ich suche was anderes und ich bin auch aktiv dabei, was anderes zu tun. Und diese beiden Gruppen, das sind Menschen, die zum Zen kommen, weil sie sagen, wie kann ich das überhaupt bewerkstelligen? Also das geht jetzt ja um mich auch. Ich muss mich verändern, damit sich meine Umwelt verändert und damit ich aber auch in dem Rahmen, mit dem ich mit Menschen zu tun habe, etwas verändern kann.
Könnte natürlich auch sein, dass das Umfeld denen das als Schwäche auslegt und sagt, ha, du funktionierst gar nicht mehr in diesem System.
Das ist ja das
Problem.
Du brauchst Zen. Wenn wir Menschen, gerade wir Männer, mehr lernen würden, dass Schwäche auch ein Weg ist und wenn wir auch auf Schwäche hören, weil es auch uns zeigt, wo was in Disharmonie ist, dann würde es gar nicht so weit kommen.
Aber warum ist es denn so schwer, Schwäche zuzugeben?
Naja, weil wir noch in dieser Uran-Utan-Graurücken-Welt leben, wo man immer stark ist und wer stark ist, der hat das Recht zu führen. Also das heißt, wir leben noch aus den Werten einer alten Zeit, in der man um jeden Preis sozusagen die Fahne hochhalten sollte. Und das schadet nicht nur mir, sondern auch anderen. Und ich denke, wir Männer können hier lernen. Und deshalb lehre ich auch nicht so primär einen japanischen Zen-Weg, der diese Samurai-Ideale, ein bisschen, ja. Aber vor allen Dingen lehre ich den Herzgeist. Auch für uns Männer, denn Herz ist auch Mut. Herz ist Verbindung, Einheit. Und es ist gut mit sich und anderen umgehen.
Und was passiert, wenn ich dieses Seminar dann bei Ihnen besuche? Also sind das ganz praktische Übungen in Meditation oder in Kraft, eigener Kraftreserven vielleicht auch zu aktivieren? Oder was passiert?
Zen ist in erster Linie ein Vier-Augen-Weg. Das heißt, ich treffe einen Menschen und so gibt es sehr viele Übungen, es gibt Gespräche und so entsteht an dem ersten Seminar für den Menschen ein Weg, sodass, wenn er das Seminar verlässt, ab dem Tag einen Übungsweg hat, einen Weg in die Praxis.
Aber er kommt ja zurück in seine alte Welt, die sich ja noch nicht verändert hat.
Die hat sich nicht verändert und deshalb schaffe ich erstmal einen Raum für ihn, also eine schwarze Matte, 1 Meter mal 1 Meter, mit einem Bänkchen. Und das ist ein geschützter Raum, in dem übe ich sozusagen die Dinge. Und dann gibt es eine zweite Dimension, einfache Dinge, wie beim Telefonat oder beim Stehen an der Bushaltestelle am Flughafen, wo ich diese Übung sozusagen übertrage.
Nennen Sie mal so ein Beispiel.
Na, die Käsetheke. Also es gibt ja diese berühmte Frau an der Käsetheke, die so grimmig guckt, dass man sich überlegt, wollte ich eigentlich Käse kaufen oder nicht? So. Und dorthin zu gehen, die nicht anzulächeln, dann denkt die, man hat einen Knall. Aber einfach auf diesen Menschen zuzugehen, einmal eine Frage zu stellen, so eine Freundlichkeit, eine Hallo, ich sehe dich. Und dann passiert auf einmal was und man merkt, das ist ja gar nicht so ein Drache. Das passiert manchmal ganz lustig. Ich hatte einen Fall, da war jemand, der war Führungskraft, der sagte, ja, ich übe denn jetzt so schon 2-3 Monate, da ist auf ein Seminar gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt gar nichts. Und dann wollte ich aufhören. Und dann sagte meine Frau am nächsten Tag, also seit du bei Polenski auf dieser Insel warst, bist du nicht mehr so ein Arschloch. Und jetzt bin ich wieder hier.
Also halten wir fest, Zen kann die Menschen verändern.
Hi.
Okay, dann könnte man ja viele Chefs dorthin schicken, ja, oder Kollegen.
Ja.
Werden die dann bessere Chefs?
Naja.
Also weil Sie gerade gesagt haben, den anderen Menschen sehen. Sie haben jetzt gesagt, die Dame an der Käsetheke. Das heißt eben auch wahrnehmen, dass wir uns in einer Gemeinschaft befinden und nicht alleine hier vor uns hin rudern.
Richtig. Es gibt ja das Denken als höchstes Ideal unserer Gesellschaft, wie gesagt, mit auch sehr positiven Aspekten von Vernunft und Verstand, das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Aber es gibt eine andere Dimension, die mehr und mehr letztlich nicht zum Tragen kommt. Das ist die Dimension der Intuition und der Empathie, der Geist, der da drüber steht, der sich eben auch auf der Ebene der Liebe oder von Freude oder Glück äußern kann. Das ist eine andere Dimension. Und wenn ich den Zen-Weg übe, übe ich ihn erstmal für mich, weil ich muss selber es erstmal spüren und ich muss es erstmal für mich in meine Welt übertragen. Und nach einer gewissen Zeit merke ich, dass da mehr ist. Das heißt, ich öffne mich und denke auf einmal, dieser Mitarbeiter ist ja gar nicht so ein Arsch. Oder wieso rede ich eigentlich mit meiner Frau nie? Oder
ja. Sollte man mal machen, ja. Kann
also,
nicht schaden.
Es ist unglaublich, was es so gibt.
Ja, Worte finden kann wirklich nicht schaden. Das machen wir gleich weiter, denn Sie bleiben mein Gast des Tages, lieber Hinner Polenski. Aber wir wollen natürlich auch nochmal sagen, wenn wir anfangen, Zen zu praktizieren, dann passiert ja irgendwas mit unserem Körper. Und was das genau ist, was das mit uns macht, dazu gleich mehr. Ja, ich habe gelernt, wenn wir Zen praktizieren, dann achten wir ja sehr auf unseren Körper, auf die Atmung, dass wir zur Ruhe kommen. Das heißt, etwas passiert mit unserem Körper. Kann man sagen, dass Zen auch gut ist für die Gesundheit, Hinner Polenski?
Naja, ich könnte jetzt oberflächlich ja sagen und es würde auch richtig sein. Aber ich möchte vorweg noch etwas anderes sagen. Das erste ist, wir Menschen werden irgendwann alt und wir sterben irgendwann. Und wir kämpfen in dieser Zivilisation gegen alle Formen, uns dem zu stellen, was Wirklichkeit ist. Aber die Wirklichkeit holt uns ein. Und in dem Maße wir dagegen kämpfen, umso mehr Leid. Das heißt, Zen ist auf der einen Seite auch zu erkennen, dass Freiheit auch da ist, wenn wir alt werden. Und das Alter auch Weisheit bedeutet. Und dass, wenn der Körper nachlässt, die Dimension von Lebensenergie, Ki, Kraft, Weisheit, Herz, das, was unser Körper nachlässt, um das Tausendfache ausgleicht. Das erstmal vorweg. Weil wir sind in so einem Wahnsinn, dass wir alle müssen toll aussehen und man ist immer gesund. Und wenn man gesund ist, ist man ein besserer Mensch. Und diese Dinge, das ist nicht heilsam. Das Leiden entsteht durch Denken. Dadurch, dass ich mir eine Wirklichkeit denke, konstruiere, die immer mehr abweicht von dem, was die wirkliche Welt ist. Frauen müssen super toll aussehen. Ich habe da nichts gegen. Ja. Aber wenn das die Essenz meines Lebens ist und ich mir noch eine Creme und dies und das mache und immer wieder versuche und abnehme und tue und dann irgendwann sagt das Leben, du bist alt, da hilft jetzt die Creme nichts mehr. Dann entsteht ein furchtbares Leiden, weil mein Leben basiert darauf, dass ich gut aussehe und nicht darauf, dass ich liebevoll zu meinen Kindern bin, dass ich große Intelligenz habe, dass ich Weisheit weitergebe. Früher gab es gütige Großmutter, heute sind die auf Mallorca und machen Wellness-Pardon. Ja?
Stimmt. Aber haben denn Zen-Übungen eine Wirkung auf unsere Gesundheit? Wenn wir meditieren, passiert ja was mit unserem
Körper.
Wenn
man mich dazu zwingt, antworte ich darauf. Natürlich, ich versuche immer zu vermeiden, das, zu sagen, jetzt Zen und dann natürlich mein Lehrer, der Lehrer meines Lehrers, äußere Roshi, ist 97 Jahre und es gab ein Jubiläum zum 97. nur deshalb, weil er gesagt hat, ach, ich habe mich entschieden mit 97, ich lasse mich doch noch nicht pensionieren, ich arbeite noch weiter. Mhm. Das ist ein solches Beispiel von unendlicher Kraft, aber gleichzeitig ein Menschen, der alt wird, der ist natürlich mit 97 nicht wie 60 oder 30, aber seine Strahlkraft, das ist so ein großes Vorbild, auch für mich, das zu sehen und auch andere Lehrer. Da merkt man es natürlich. Es hat damit zu tun, dass es Lebensenergie gibt. Und die beseelt und leuchtet in jeder einzelnen Zelle auf. Und wenn wir nur denken, ist die ganze Kraft im Kopf, zieht Emotionen nach. Und wenn wir mit Denken auch noch in eine Krise kommen, dann wird so viel Energie in diesem Bereich verbraucht, dass andere Bereiche kaum noch Kraft haben, zum Beispiel das Immunsystem. Das wirkt sich dann negativ aus. Umgekehrt, wenn ich in meine Kraft gehe, in die Mitte, die nämlich unter dem Bauchnabel liegt und nicht im Kopf, dann verteilt sich diese Kraft gleichmäßig. Und so gibt es viele Ansätze im Zen. Es gibt medizinische Untersuchungen zu vielen Krankheiten, die belegen, dass Zen-Meditation letztlich uns in ein angemessenes Altern führt. Nicht? Mhm.
Nun sind ja viele, die ein Fitnessstudio-Abo zum Beispiel gebucht haben und 2, 3, 4 Mal die Woche vielleicht regelmäßig trainieren. Kann man diese Übungen, diese Zen-Übungen, die man ja auch im Laufe der Zeit erlernen kann, so sehen wie ein Besuch auch in einem Fitnessstudio?
Ja.
Oder fühlen Sie sich dann beleidigt, wenn ich das frage?
Nein, im Gegenteil. Ich trainiere sehr viel, mindestens 3-mal die Woche. Ich übe Zazen und dann übe ich Sport. Ich laufe oder ich bin am Crosstrainer oder ich mache Gewichtheben. Aber ich benutze dies nicht in erster Linie, um das Klassische zu erreichen, sondern es ist eine Zen-Übung der Dynamik.
Das ist auch Zen, wenn Sie auf dem Crosstrainer stehen.
Ja, ich denke nicht und bin nur in diesem Punkt und ich übe, wenn ich
Und Sie denken nicht mal, mein Gott, wann ist das zu Ende und noch 15 Minuten und habe ich schon was abgenommen? All das, was so Frauen vielleicht denken?
Doch, ich denke auch. Also ich bin nicht ein permanenten Zustand Nichtdenkens. Nur es ist so, das Denken ist nicht ein Punkt, der mich absolut dominiert, sondern ich liebe auch manchmal, wenn ich denke, dann denke ich ganz bewusst, dann sitze ich manchmal und denke einfach und dann genieße ich auch Denken.
Aber Sie können es auch abstellen eben.
Ja.
Wollen wir mal so eine Übung machen?
Oh, das wäre mir eine Freude, ja.
Genau, das werden wir, glaube ich, gleich mal tun. Jetzt haben wir genug hier über die Theorie gesprochen, wir müssen gleich mal, ich glaube, meditieren, Hinak. Ja, und ich habe mir sagen lassen, lieber Hinak Polenski, Sie verlassen das Haus niemals ohne eine Klangschale.
Ja, da ist was dran.
Und ohne Tee, den Sie gerade noch runterspülen.
Ja, genau, ich habe hier so eine ganz kleine Mini-Thermoskanne, ja, genau. Ja. Immer dabei, Klangschale und Tee.
Jetzt haben wir über Zen gesprochen, aber können wir beide am Radio für alle anderen HR3-Hörer eigentlich Übungen machen?
Ja.
Gut, was muss ich tun? Ich bin bereit. Ich bin bereit für Zen.
Oh, danke schön. Domo, der Gator, Samastan.
Hi.
Also das Erste ist, wir sitzen wahrscheinlich und versuchen mal nicht anzulehnen, sondern mal gerade zu sitzen.
Okay.
Und die linke umfasst die rechte Hand und es gibt unter dem Bauchnabel ein Energiezentrum. Das, da legen wir mal die Hände hin. Sozusagen.
Also ich sage mir selber guten Tag. Oder so,
ja, genau, guten Tag. Ja. So, ne? Wir werden eine kleine Übung machen, um zwei Dinge zu bewegen. Einmal ein Tick weniger zu denken und gleichzeitig ein wenig mehr in unsere Kraft zu gehen. Und die Übung ist ganz einfach. Wir achten nur auf das Ausatmen. Nur Atem betrachten. Mit dem Ausatmen tiefer und tiefer fallen lassen.
Das kann man ja eigentlich auch zwischendurch machen, ne?
Das kann man machen, wenn man...
Während man in der U-Bahn nach Hause fährt.
Wenn man in der U-Bahn nach Hause fährt oder wenn Sie jetzt Lust haben, nächste Moderation, 3 Minuten Pause, einfach kurz hinsetzen. 7 Atemzüge, ganz langsam, tiefes Ausatmen, die Hände unter dem Unterbauch fallen lassen.
Also das lässt sich im Alltag auch ganz wunderbar integrieren.
Ja.
Wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Tag aus?
Ja, ich versuche 7 Stunden zu schlafen und dann stehe ich auf. Und deswegen habe ich keine feste Uhrzeit, weil ich sehr viel reise. Und wenn ich aufstehe, unmittelbar nach dem Aufstehen, gehe ich in die Übung. Weil das Aufwecken ist sozusagen das Erwecken auf meiner Welt. Und da kommt ganz viel Determination hinein. Das heißt, gestern hat mich Frau Müller geärgert und gleichzeitig hätte ich dies Lust und das. Und das ist erstmal nicht da, sondern es ist Stille da. Und das Wichtigste, Kraft, Herz.
Und leben Sie das Leben, was Sie immer leben wollen?
Ja, zutiefst.
Das heißt, Sie sind glücklich, Sie können das so beantworten?
Ja, es ist auch ein Weg. Ich bin ein Mensch, ich habe Schwächen und komme immer auch wieder an Grenzen. Das ist so, ich bin nicht durchgehend glücklich. Ich habe mir letztens die Achillessehne gezerrt, weil ich zu doll am Rudergerät gearbeitet habe. So. Aber es gibt immer Grenzen, es gibt Dinge, wo man unzufrieden ist, es gibt Dinge, wo man plötzlich Hunger hat. Das ist ein Teil unseres Menschseins. Es geht nicht darum, dass man permanent glücklich ist, sondern es geht darum, dass man in seiner Mitte ist, angemessen handelt, heilsam handelt.
Das ist vielleicht auch ein Fehler, dass viele immer der Meinung sind, man müsste es permanent sein,
nein,
in einem Dauerzustand,
nein,
glücklich.
Nein, das ist uns Menschen so nicht gegeben. Es geht nicht darum, nur glücklich zu sein, sondern es geht darum, einen Weg zu gehen, einer inneren tiefen Mitte. Und in den Dingen, die ich spüre, einen Frieden zu spüren. Auch in einem Schmerz einen Frieden zu spüren. Aber der Schmerz ist trotzdem da.
Lieber Herr Polenski, können Sie uns denn eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben?
Ja. Jeden Morgen aufstehen und einfach, bevor man sich mit der Zahnbürstmaschine und der Kaffeemaschine und allen anderen Dingen beschäftigt, einfach 7-mal hintereinander tief, langsam ausatmet und diese Stille genießt. 7 Atemzüge. Ganz lange.
Warum 7?
Oh, meinetwegen auch 28.
Je nachdem, wie schnell man raus muss.
Ja. Ja, genau, genau.
Ja, es war eine ganz spannende Reise im Gespräch mit Ihnen. Dafür möchte ich mich bedanken. Und vielleicht haben wir dem einen oder anderen auch Lust gemacht auf Zen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Domo arigato, sagamasta.
Hi. Vielen Dank, Polenski. Passen Sie auf sich auf.
Ich danke Ihnen.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.